Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde der Adventgemeinde, zunächst möchte ich gern euch ein Kompliment machen, dass ihr zu dieser tödlichen Tageszeit hierher gekommen seid, um einem theologisch-philosophischen und biblischen Referat zuzuhören. Das ist eine große Sache. Ihr bringt mir Vertrauen entgegen, indem ihr bereit seid, mir etwa 70 Minuten lang zuzuhören. Und ich werde mich bemühen, das Beste zu machen, damit wir von dieser Gelegenheit profitieren. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das haben wir heute Morgen getan. Wir sprachen über Jesus Christus als unseren Dialogpartner, den uns Gott geschenkt hat und den uns das Neue Testament als Verkörperung der Schrift vor unsere Augen stellt. Das heißt, das Fundament unseres christlichen Glaubens ist eine Beziehung. Das ist das Zentrale. Und von diesem zentralen Punkt aus ist alles andere am Rand. Das, was wir jetzt heute Nachmittag tun, betrifft unsere Anliegen und Fragen auf einem Nebenschauplatz, auf dem Schauplatz der theologischen Meinungen, der Bibelauslegung und dergleichen. Eigentlich eine intellektuelle Angelegenheit. Aber das ist ja nicht das Wesen des Christentums, sondern eine Facette des christlichen Glaubens. Und darum wird es auch so sein, dass in meinen Referaten ich persönliche Erkenntnisse und Einschätzungen unseres Themas mitteilen möchte. Es ist ja schon angedeutet worden, was auf uns zukommt. Unser Thema lautet, wie gesagt, die Verkündigung der Adventbotschaft im Zeitalter der Menschenrechte. Wir widmen diesem Thema ein zweiteiliges Referat, in dem wir das Fenster unserer Gemeinde weit öffnen und in einem ersten Schritt hinausblicken, um uns über den Wandel in den zwischenkirchlichen Beziehungen zu informieren. In einem zweiten Schritt begeben wir uns hinaus, um durch das offene Fenster in die Adventgemeinde hineinzuschauen, um zu erfahren, wie wir in unserer Verkündigung mit dem Wandel in den kirchlichen Beziehungen Schritt halten. Würde man mich fragen, was soll die Adventgemeinde tun, um ihrem Auftrag in der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden, so würde ich antworten, verkündigt die gegenwärtige Wahrheit. Das ist für Kenner der Adventgeschichte ein zentraler Begriff, die gegenwärtige Wahrheit, das heißt, verkündigt den Menschen des 21. Jahrhunderts die Wahrheit des 21. Jahrhunderts. Als aufmerksame Zeitzeugen der weltweiten Adventbewegung erreichen uns von Zeit zu Zeit Meldungen wie diese. In einer bestimmten Amtsschublade in den Vereinigten Staaten liegt der Entwurf für ein Sonntagsgesetz, das demnächst in Kraft treten soll. Die Generalkonferenz dementiert. In einem ostafrikanischen Land verkündigt ein adventistischer Prediger mit seinen Anhängern das genaue Datum der Wiederkunft Jesu in unmittelbarer Zukunft. Die Generalkonferenz distanziert sich in alle Deutlichkeit. Aus Südamerika erreicht uns die Nachricht über das besonders aggressive Auftreten von Adventisten gegen katholische Christen. Im Vorfeld des Papstbesuches in den Vereinigten Staaten profilierten sich einige Adventisten, indem sie Plakate anbringen oder anbrachten, auf denen der Papst vereint mit dem gräulichen Tier aus der Offenbarung zu sehen war. Die Generalkonferenz mahnt zur Mäßigung und bittet um Entschuldigung bei der katholischen Öffentlichkeit. In einer polnischen Stadt stellen sich beherzte Adventisten sonntags vor der katholischen Kirche auf, um den Gläubigen, die gerade von der Messe kommen, den großen Kampf in die Hand zu drücken. Das Advent-Echo veröffentlicht einen Artikel über den Antichristen im Lichte neuerer Erkenntnisse und erntet damit Zustimmung, aber auch einen Sturm der Entrüstung. Ein andermal ist es eine Erklärung des Exekutivausschusses der Generalkonferenz über unser Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche, die auf Leseseite mit Beifall, aber auch mit Unbehagen zur Kenntnis genommen wird. Das gemeinsame Merkmal all dieser kämpferischen Glaubensäußerungen ist ihr antikatholischer Reflex, den die einen für ein unaufgebbares Erbe des wahren Adventismus halten, den anderen ist dieser militante Geist ein Überrest aus der Sturm- und Drangzeit der frühen Adventbewegung, sozusagen unser historischer Rucksack, der uns mehr schadet als nützt und quer in der religiösen Landschaft des 21. Jahrhunderts steht. So nach einer Mitteilung von Angel Manuel Rodriguez, dem Direktor des Bibelforschungsinstitutes der Generalkonferenz, vor etwa 3 Wochen. Woher kommt dieser Eifer, dieser Widerspruch, der natürlich irritiert, die Einmütigkeit trübt und die Kräfte lähmt? Das ist die historische Situation, die unserer Frage nach einer zeitgemäßen Dialogkultur zugrunde liegt. Und damit komme ich zum ersten Abschnitt meines ersten Referates, der da lautet: Der geschichtliche Hintergrund. Zur Klärung unserer Frage bedarf es einer kurzen Rückschau auf den geschichtlichen Blickwinkel, der für die adventistische Beurteilung der römisch-katholischen Kirche und auch der anderen Kirchen wegweisend war. Blickt man auf das Bild von Gesellschaft, Kirche und Adventgemeinde in Nordamerika im 19. Jahrhundert, so stößt man auf ein ziemlich geschlossenes Erscheinungsbild. Die kulturprägende Schicht der nordamerikanischen Gesellschaft wird von einem zukunftsgerichteten Geist eines freiheitlichen Protestantismus beseelt. Ein Protestantismus, der einerseits aufklärerische, andererseits erwecklich charismatische Züge trägt. Diesen zwei protestantischen Ausprägungen steht ein Katholizismus gegenüber, der mit einem aggressiven Antimodernismus und einem provokativen päpstlichen Unfehlbarkeitsdogma die übrige Welt erstaunt. Zugleich sieht sich Nordamerika mit einer erneuten Einwanderungswelle von irischen, polnischen und italienischen Katholiken konfrontiert, die als Billiglohnarbeiter den Arbeitsmarkt in den Nordstaaten der USA aus dem Gleichgewicht zu bringen drohen. Mit anderen Worten, das Verhältnis zwischen dem gesellschaftsbestimmenden Protestantismus und der unwillkommenen katholischen Minderheit ist von einem wirtschaftlichen, von einem gesellschaftlichen und von einem religiösen Gegensatz geprägt. Auf allen Linien. Das heißt, zwischen den zwei Konfessionsblöcken verlief im 19. Jahrhundert eine Frontlinie von ganz eindeutigen Konturen. Darum war es für Protestanten leicht zu sagen, dass Katholiken anders seien als Protestanten Und dass man eben mit solchen Leuten, wie die Katholiken sind, nichts zu tun haben wolle. Und vor allem, dass man die römisch-katholische Kirche mit diesem Erscheinungsbild ablehne. Vor dem Hintergrund dieser kirchlichen und dieser gesellschaftlichen Großwetterlage ist die frühe Adventbewegung mit ihrem prophetischen, endzeitlichen Schriftverständnis zu sehen. William Miller und seine Anhänger bewegten sich völlig gesellschaftskonform in ihrer Zeit, wenn sie in den Negativbildern der Bücher Daniel und Offenbarung die römisch-katholische Kirche mit ihrer belasteten Vergangenheit, mit ihrer bibelfremden Hierarchie, mit ihren Glaubenslehren, vor allem mit ihrem damaligen geistlichen Ausschließlichkeitsanspruch und Antiliberalismus erblickten. Dieser kompakten Konfessionslage im 19. Jahrhundert steht heute eine ganz andere gesellschaftliche, geistige und religiöse Wirklichkeit gegenüber. An die Stelle der gegenseitigen Ablehnung der zwei Konfessionsblöcke ist in Reaktion auf die Totalitarismen und des säkularen Wandels des 20. Jahrhunderts in unserer Gesellschaft eine neuartige Beziehung getreten, die vom Bewusstsein der schicksalhaften Zusammengehörigkeit angesichts der enormen Herausforderungen in der modernen Gesellschaft getragen wird. Die Ära der Konfrontation oder des beziehungslosen Nebeneinanders ist durch die Phase der ökumenischen Annäherung ersetzt worden. Die Ankunft des Islams in der westlichen Welt hat die Kirchen veranlasst, im Interesse eines friedlichen gesellschaftlichen Miteinanders der verschiedenen Religionen ihr Selbstverständnis neu zu definieren. Die großen protestantischen Kirchen haben sich mit diesem Schritt etwas leichter getan als die römisch-katholische Kirche, aber auch sie ist ihrem Beispiel gefolgt, indem sie von ihrem Anspruch auf ein ausschließliches Daseinsrecht abgerückt ist und die Rolle der Anwältin der Menschenrechte und der Religionsfreiheit, besonders der Religionsfreiheit, ergriffen hat. Auf diesen bemerkenswerten Wandel seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wollen wir jetzt aufmerksam werden. Und damit komme ich zum zweiten Punkt unserer Ausführungen, vielleicht der schwierigste Teil für uns, weil der Stoff etwas fremdartig ist. Die lautet die Erklärung über die Menschenwürde als Grundlage einer neuen katholischen Nachbarschaftskultur. Am 7. Dezember 1965, dem letzten Arbeitstag, verabschiedete das Konzil die Erklärung über die Religionsfreiheit, lateinische Bezeichnung Dignitatis Humanae, das sind die ersten zwei Wörter dieses Dokuments, das heißt so viel wie über die Menschenwürde. Das Konzil wählte für dieses Dokument bewusst die aus dem Völkerrecht, also aus der offiziellen diplomatischen Sprache, die aus dem Völkerrecht stammende Bezeichnung Deklaration, Erklärung und nicht etwa den aus dem Kirchenrecht sonst üblichen Begriff Konstitution. Das wäre eine kirchliche Lehrunterweisung. Also die Konzilsväter haben bewusst, und zwar als einziges Dokument des Konzils, haben bewusst die Bezeichnung Deklaration gewählt, um der Weltöffentlichkeit feierlich mitzuteilen, dass ab nun für die katholische Kirche die Religionsfreiheit ein Grundrecht ist, das in der Würde der menschlichen Person begründet ist. Der Annahme des Dokuments gingen harte Diskussionen und Intrigen voraus, in denen eine lautstarke Minderheit die Annahme der Erklärung unter allen Umständen verhindern wollten, denn die Erklärung brach mit der bisherigen katholischen Tradition. Und in der Tat, die Erklärung verkündigt das Recht auf Religionsfreiheit als Recht der menschlichen Person. Gemeint ist nicht irgendein zivilrechtlich zugeschriebenes Recht, also dass irgendjemand das Staatsbürgerrecht anerkannt bekommt oder sonst irgendein Recht, sondern ein grundlegendes, unverfügbares Naturrecht, das im Wesen des Menschen sein Fundament hat. Sein Gehalt besteht im Freisein von jedem Zwang von Seiten Einzelner, wie auch gesellschaftlicher Gruppen, sowie von der öffentlichen Gewalt. Konkret heißt das, niemand darf in religiösen Angelegenheiten daran gehindert werden, nach seinem Gewissen zu handeln, und niemand darf gezwungen werden, gegen sein Gewissen handeln zu müssen. Dieses Recht gilt auch für jene, die sie nicht richtig brauchen, die sie falsch nutzen. Der Schutz dieses Rechtes erstreckt sich auf alle Individuen sowie auf die religiösen Gemeinschaften und Familien. Die Erklärung verteidigt also nicht das Recht der Katholiken auf Religionsfreiheit, sondern aller Menschen, also auch der Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften und sogar Glaubensloser nach ihrer persönlichen Einschätzung, nach ihrer persönlichen Überzeugung zu leben und zu glauben. Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche anerkennt das Existenzrecht auch der anderen Kirchen und Religionen. Das haben wir unlängst am 17., also vor 8 Tagen, aus dem Munde des Papstes erneut gehört, in London, wo er sich gegenüber den Vertretern anderer Religionen geäußert hat. Sie anerkennt das Daseinsrecht auch der anderen Kirchen, nicht aber deren Anspruch auf den Besitz der Fülle der Wahrheit. Ich werde darauf noch einmal zurückkommen. Aber die Grundlage des Rechts auf Religionsfreiheit ist nach katholischem Verständnis, ist nach Dignitatis Humanae nicht die von der Kirche behauptete Wahrheit, sondern die Würde der menschlichen Person, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes und durch die Vernunft selbst erkannt wird. Es ist auch äußerst bezeichnend, dass hier die katholische Kirche den Anspruch der Vernunft geltend macht in der Begründung der Religionsfreiheit. Die Erklärung besteht auf das Freibleiben von Zwang gegen das, was das Gewissen sagt. Das ist auch etwas eminent Wichtiges, weil hier ausgesprochen wird, dass das Gewissen des Einzelnen höher zu achten ist als lehramtliche Entscheidungen. Denn religiöse Akte sind von ihrem Wesen her innere, willentliche und freie Vollzüge, durch die sich der Mensch unmittelbar auf Gott hinordnet. Es funktioniert nur so. Nur in Freiheit kann man Gott lieben. Ohne Freiheit kann man Gott nicht wahrhaft lieben. Zudem verweist die Erklärung auf den Zusammenhang zwischen dem wirksamen Schutz der Religionsfreiheit und dem Frieden in der Welt. Damit die Erklärung der Religionsfreiheit nicht als bloße Idee verstanden bleibt, verlangt das Dokument von Staat und Gesellschaft, dieses Recht als bürgerliches, als ziviles Recht anzuerkennen. Das religiöse Leben der Bürger zu achten und zu fördern, ohne es vorzuschreiben oder zu behindern. Ferner dafür zu sorgen, dass die religiösen Gemeinschaften ihr eigenes Leben gestalten, ihren Glauben öffentlich lehren und in Wort und Schrift bezeugen können. Dass Menschen aus ihrem eigenen religiösen Antrieb und ihrem religiösen Sinn sich frei versammeln oder Vereinigungen für Erziehung, Kultur, Wohlfahrt und soziales Leben schaffen können. Zudem muss der Staat das Recht auf Religionsfreiheit auch garantieren, so verlangt es das Dokument, schützen und fördern, also günstige Bedingungen schaffen, damit die Bürger auch wirklich in der Lage sind, ihre religiösen Rechte auszuüben und ihren religiösen Pflichten nachzukommen. Jene, die mit Bildungs- und Erziehungsaufgaben betraut sind, sollen die Menschen zum richtigen Gebrauch der Religionsfreiheit wie auch der Verantwortung im Leben der Gesellschaft erziehen. Dignitatis Humanae markiert den grundlegenden Wandel in der Haltung der römisch-katholischen Kirche gegenüber der Religionsfreiheit und gegenüber den modernen Freiheitsrechten. Die katholische Kirche verzichtet nun auf ihren bisherigen Anspruch, ihre Wahrheit gegen alle anderen Religionen und Konfessionen durchzusetzen. Zuvor hatte sie die Anerkennung des Rechts auf Religionsfreiheit verneint, weil sie befürchtete, die Religionsfreiheit fördere die Gleichgültigkeit und untergrabe die moralische Pflicht des Einzelnen, die Wahrheit zu suchen. In diesem Sinn haben mehrere Päpste des 19. Jahrhunderts die Religionsfreiheit zurückgewiesen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat nun diese Position aufgegeben, und das nicht etwa unter dem Druck der neuen politischen Verhältnisse, sondern weil sie am Ende eines schmerzhaften Lernprozesses erkannt hat, dass die Wahrheit nur in Freiheit anerkannt werden kann. Mit den Worten des Dokuments gesprochen, Zitat: Anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als Kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist durchdringt. Das erinnert an Johannes 3, Vers 8, wo Jesus zu Nikodemus sagt: Der Geist weht, wohin er will, und du weißt nicht, woher er kommt, aber du siehst die Wirkung. Ich darf das noch einmal vorlesen. Anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als Kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist durchweht. Diese Einsicht ist für die katholische Kirche prinzipiell und unumkehrbar. Das ist daran ersichtlich, dass sie sich ohne Vorbehalt und weltweit für die rechtliche Anerkennung und den politischen Schutz der Religionsfreiheit einsetzt. Eine Religionsfreiheit, die sie in der fundamentalsten aller Rechtsgrundlagen verankert wissen will, nämlich in der Würde der menschlichen Person und der Menschenrechte. Hochinteressant, wenn wir beispielsweise das mit dem deutschen Grundgesetz oder mit dem schweizerischen, mit der schweizerischen Bundesverfassung vergleichen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das Fundament unserer Gesellschaft. Mit der Anerkennung der Religionsfreiheit eines jeden Menschen verabschiedete die katholische Kirche nicht die Ansicht, dass in Fragen der Religion und der Moral sie allein die Fülle der Wahrheit besitzen. Wohl aber die Idee, dass der wahren Lehre als solcher ein rechtlicher Vorrang gebühre. Freiheit der Religion besagt ja nicht, dass man auch die Wahrheit bzw. die wahre Religion besitzt. Aber der Mensch kann seine Verpflichtung, nach der Wahrheit zu leben und die Wahrheit zu suchen, nur gerecht werden, wenn er innerlich frei ist und wenn er auch frei ist von äußerem Zwang. Es ist also keine Frage, indem die katholische Kirche das moderne Freiheitsbewusstsein in ihr Menschenbild, das heißt Freiheit als unveräußerliches Gut der menschlichen Würde und der menschlichen Person, und in ihre Moralverkündigung einbezogen hat, vollzog sie einen Standpunktwechsel von enormer theologischer, gesellschaftlicher und politischer Tragweite. Josef Ratzinger, der damals als junger Theologe das Zweite Vatikanische Konzil begleitete, sagte schon damals: Dignitatis Humanae und damit das Zweite Vatikanische Konzil sei das Ende der konstantinischen Ära der Kirche. Unter diesem Begriff konstantinische Ära der Kirche versteht man diese enge Verbundenheit zwischen Staat und Kirche, die sich gegenseitig fördern, gegenseitig schützen zum Schaden der anderen Gruppen. Dass Rom dies auch ernst meint, bekundet es damit, dass es seine Beziehung zu den Nationalstaaten nicht mehr durch Konkordate regelt, die die katholische Kirche bis anhin bevorzugten, sondern sie auf die Grundlage der Trennung von Kirche und Staat stellt. Ja, in ihrer Denkschrift 40 Jahre Dignitatis Humanae geht die Rechtskommission der Deutschen Bischofskonferenz Justitia et Pax, das ist so viel wie Gerechtigkeit und Frieden, diese Rechtskommission der Deutschen Bischofskonferenz geht so weit zu sagen, wo die römisch-katholische Kirche im Staat in einer bevorzugten Position ist, sollte sie sich von den staatlichen Bindungen lösen, um in einen fairen Wettbewerb mit anderen Religionen zu treten. Die katholische Kirche sieht sich nach dieser Erklärung geradezu berufen, als Anwältin der Menschenwürde und der Religionsfreiheit aufzutreten. Denn ihre Verkündigung profitiert von der Religionsfreiheit, wenn der gepredigte Glaube in Freiheit angenommen wird. Ich wiederhole es noch einmal. Lehramtliche kirchliche Weisungen sollen die Entscheidungen des Gewissens nicht ersetzen. Damit komme ich zum dritten Unterpunkt unseres ersten Teils, Hintergründe des Wandels in der religiösen Dialogkultur. Das heißt, nun erhebt sich die Frage, wodurch wurde dieser unvorhersehbare Richtungswandel in der katholischen Kirche hervorgerufen? Der evangelische Theologe Hartmut Kress, er lehrt in Bonn Ethik, liefert uns auf diese Frage den entsprechenden Schlüsselsatz, indem er sagt, die neuere katholische Lehre auf der Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils begreift die individuelle Religionsfreiheit so nachdrücklich als Teil der nicht relativierbaren Menschenwürde. Also die Religionsfreiheit ist ein unveräußerlicher Teil der Menschenwürde. Die Menschenwürde zeigt sich vornehmlich in der sittlichen Freiheit des Menschen, die von Natur auf eine Fortentwicklung drängt. Ja? Das sehen wir auch schon bei unseren Erziehungspraktiken. Je älter, je reifer ein Mensch wird, durch Kindheit, Adoleszenz, umso mehr erweitert man seinen Freiheitsraum. Ja, und das gilt auch in der gesellschaftlichen Entwicklung. Hartmut Kress verdeutlicht, dass am Bedeutungswandel, dem Bedeutungszuwachs der Begriffe Religionsfreiheit und Toleranz. Religionsfreiheit und Toleranz sind nach ihm die wichtigsten Kräfte und Inhalte der ethischen Entwicklung seit der Reformation bis in die Gegenwart. Sie finden heute ihre Fortbildung in der UNO-Menschenrechtserklärung und den modernen Verfassungen. Im Jahre 1555 beendete der Augsburger Religionsfriede die erste Welle der Religionskriege in Deutschland. Das war der erste Schritt zur Religionsfreiheit. Aber die dort ausgehandelte Religionsfreiheit bestand lediglich darin, dass der Landesfürst zwischen dem katholischen und dem evangelischen Glauben wählen konnte, um dann auch die Konfession seiner Untertanen auf seine Entscheidung hin festzulegen, seine Untertanen auf die Konfession festzulegen. Wer mit der Konfessionswahl seines Landesfürsten nicht einverstanden war, der hatte das Vorrecht, auswandern zu dürfen. Die Aufklärung, die neuen Staaten in Nordamerika und die Französische Revolution trugen dann dazu bei, dass die Religionsfreiheit neben ihrem kollektiven Geltungsbereich auf die Einzelperson ausgedehnt wurde. Nicht? Also ihr erinnert euch sicherlich an den Geschichtsunterricht, wo man einem beigebracht hat, Westdeutschland, Köln ist katholisch und Hessen, Nassau ist evangelisch. Und das waren geschlossene kollektive Konfessionsanstalten. Nicht? Und wer damit nicht einverstanden war, der konnte auswandern. Auch das wurde verschoben. Wer in diesem Sinn Klartext schrieb, war der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn im 18. Jahrhundert, der Großvater des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Moses Mendelssohn lehrte, Gott selbst liebt die Vielfalt in den Überzeugungen. Zitat: Eine Offenbarung, die allein die Seligmachende sein will, kann nicht die wahre sein, denn sie harmoniert nicht mit den Absichten des allbarmherzigen Schöpfers. Zitat Ende. Die Religionen seien in ihrer Verschiedenheit wertzuschätzen. Die Wahrheit des Glaubens zeige sich nicht an den Dogmen, sondern an der Lebenspraxis. Diese Gedanken beeinflussten Lessing, Kant und andere deutsche Philosophen und über sie die liberalen Verfassungen im 19. Jahrhundert bis heute. Wie die Religionsfreiheit, so erfuhr auch die Toleranz im Laufe der Jahrhunderte einen Bedeutungswandel, vor allem eine Bedeutungserweiterung. Ursprünglich verstand man unter Toleranz die nur vorübergehende Duldung anderer Überzeugungen. In der Kirchengeschichte war mit Toleranz oft eine abschätzige Gesinnung verbunden. Man meinte mit Toleranz das Hinnehmen eines Irrtums oder das Ertragen eines Übels. Goethe sagte noch, wer gegenüber seinem Nächsten tolerant ist, der beleidigt ihn. Ja, ich bin tolerant. Ne? Ich erdulde dich. Ich ertrage dich gerade noch. Ja? Nun, dieses ältere Toleranzverständnis unterstellt eine Über- und eine Unterordnung zwischen denen, die Toleranz gewähren und denen, denen Toleranz gewährt wird. Es handelt sich also um eine ungleichwertige, asymmetrische Toleranz. Demgegenüber schließt das moderne Toleranzverständnis von vornherein die Gleichwertigkeit der Überzeugung des Dialogpartners mit ein, mit der Bereitschaft, von ihm auch etwas anzunehmen. Die dialogische Toleranz ist heute unverzichtbar, denn erstens, in einer multikulturellen Gesellschaft ist Toleranz die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben und bietet die Möglichkeit des Lernens zu beidseitigem Nutzen. Zweitens, die bitteren Erfahrungen der Geschichte lehren uns, welch üble Folgen Intoleranz oder auch nur duldende Toleranz zeitigen. Beispiele für Intoleranz finden sich in allen Kulturen und Religionen, besonders wo ein Monopol auf die Wahrheit beansprucht wird. Dort lauert die Gefahr von Unduldsamkeit. Umgekehrt kennt die Geschichte die humane Auswirkung der echten, der dialogischen Toleranz. Darum endet die UNO-Erklärung zum Toleranzjahr 1995 mit dem Satz: Toleranz must be the new name of peace. Also Toleranz muss die neue Bezeichnung, der neue Name für Frieden werden. Das Gebot, einander im Geist der Toleranz zu begegnen, erwächst aus der Einsicht in die Gleichheit und in die gleiche Würde aller Menschen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er ist wie du. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das heißt, es ist hier ein Verhältnis der Gegenseitigkeit, der sogenannten Reziprozität angezeigt. Wenn du wissen willst, wie du dich gegenüber dem Nächsten benehmen solltest, dann frag dich doch selbst, was du wünschest. Wie möchtest du behandelt werden? Du bist ja gleich wie er und er ist gleich wie du. Aus biblischer Sicht Beachtung, die Achtung vor der Würde und vor der religiösen Überzeugung des anderen darauf, dass jeder Mensch in seiner Gottebenbildlichkeit zu achten ist. Aufgrund seiner Gotteskindschaft ist der Mensch Eigentum Gottes und daher für den anderen unantastbar, tabu letztendlich. Jeder ist in seiner Individualität von Gott geschaffen und angenommen. Darum hat er in seinem individuellen Dasein und in seinen persönlichen religiösen und sittlichen Überzeugungen Anspruch auf Respekt und Schutz. Zudem hat Toleranz auch einen reformatorischen Ansatz, da der sündige Mensch in der Schuldvergebung und in der Rechtfertigung eben die Toleranz Gottes erfährt. In Erweiterung dieses Prinzips sagte einmal der reformierte Theologe Paul Tillich, nicht nur der Sünder, sondern auch der religiös Zweifelnde wird von Gott gerechtfertigt. Gottes Gnade und Zuwendung dürften letztlich auch den Andersgläubigen erreichen. Daraus folgt, Angehörige anderer Religionen, anderer Konfessionen sind in ihrem Selbstverständnis zu achten. Ihnen gegenüber ist dialogische Toleranz zu üben. So kommt es, dass wenn heute in den zwischenkirchlichen und in den interreligiösen Beziehungen Toleranz eingefordert wird, dann meint man eine Toleranz auf Augenhöhe. An diesem Toleranzverständnis werden die Kirchen heute gemessen. Das erklärt die Öffnung der römisch-katholischen Kirche für den zwischenkirchlichen Dialog und auch für das zwischenreligiöse Gespräch seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und darum auch ihr Einsatz für die Menschenrechte, insbesondere für die Religionsfreiheit. Dazu gehört auch die Aufarbeitung ihrer negativen Vergangenheit durch Schuldbekenntnisse und öffentliche Bitten um Vergebung, wie sie seit Johannes Paul II. In der katholischen Kirche üblich sind und wie wir das auch letztes Wochenende gerade erlebt haben, wo sich der Papst vor die Weltöffentlichkeit hingestellt hat und sich entschuldigt hat für das Leid und für das Unrecht, das durch katholische Christen an Kindern begangen worden sind. Das erklärt das neue Erscheinungsbild der katholischen Kirche einschließlich des Papsttums in der öffentlichen Wahrnehmung. Zusammenfassend stellen wir fest, die Kirchen, einschließlich die Adventgemeinde, sehen sich heute einem weiterentwickelten Toleranzverständnis gegenüber, die von ihnen in ihren gegenseitigen Beziehungen nicht Duldung, sondern Respekt vor der Überzeugung des anderen verlangt. Haben wir diesen Wertewandel im christlichen Umfeld um uns wahrgenommen? Hält unser Informationsstand mit der geistigen Entwicklung Schritt? Sind wir bereit, positive Bemühungen und Entwicklungen in unser Urteil und in unsere christliche Nachbarschaftskultur einzubeziehen? Kurz, die Kirchen haben sich gewandelt, wandelt sich auch unser Bild über die anderen Kirchen? Wie positioniert sich die Freikirche der siebenten Tagsadventisten gegenüber den anderen Kirchen im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Menschenrechte, der Religionsfreiheit und der dialogischen Toleranz? Mit dieser brisanten Frage entlasse ich euch in die Pause, damit ihr euch für die Antwort stärken könnt.